Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Holger Schmidt. Herzlich willkommen, Holger.
Hallo, grüß dich.
Holger, du bist einer, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat, du bist einer der führenden Experten zum Thema Plattformökonomie. Und nicht nur Plattformen als solche, die wären hier schon spannend genug, sondern darüber hinaus hast du dir auch sehr viel Gedanken, Analysen gemacht zum Thema, was Plattformen im medialen Umfeld für eine Strecke in der Vergangenheit gemacht haben und was sie noch in der Zukunft hinlegen werden. Das werden wir gleich diskutieren. Ich freue mich sehr, du bist einer der gefragten Experten zu diesem Thema, hältst viele Vorträge, bist Referent in unterschiedlichen Rollen, Autor von sehr, sehr spannenden Büchern, wenn wir gleich kommen. Aber Holger, stell dich doch bitte kurz selbst einmal vor, bitte.
Ja, das meiste hast du schon erzählt. Ich habe 20 Jahre als Journalist gearbeitet, die meiste Zeit für die FAZ und dort all den Plattform-Gurus, über die wir hin und wieder reden, wie Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos, auf die Hand geschüttelt und mit denen darüber gesprochen, was sie mit ihren Plattformen so vorhaben. Daher stammt auch das Interesse. Vor 3 Jahren bin ich aus dem Journalismus ausgestiegen, weil es immer mehr Leute gab, die gesagt haben, du schreibst das so schön auf mit den Plattformen, kannst das nicht mehr erzählen. Und dann bin ich sozusagen vom Schreiben zum Sprechen gekommen und verdiene mein Geld seitdem vorwiegend mit Vorträgen über Plattformökonomie, unterrichte an der TU Darmstadt Digitale Transformation und schreibe noch ein bisschen nebenbei Bücher fürs Handelsblatt als Kolumnist. Und das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was man vielleicht noch erwähnen kann. Es besonderen Spaß macht mir im Moment das Thema Plattformindex, also so ein Index der 15 wichtigsten Plattformen, der sich sehr interessant entwickelt.
Das ist auch gleich ein ganz wichtiges Kapitel in unserem Gespräch. Ich verfolge dich schon sehr, sehr lange. Als Netzökonom bist du ja schon, ich würde sagen, schon zu E-Commerce-Zeit, also ganz, ganz lange schon eine feste Größe. Aber der Plattformindex ist auch einer, der nicht nur diese qualitative Dimension, die du in den Vorträgen schon immer sehr gut rüberbringst, sondern der auch diese quantitative Dimension, was der Markt bereit ist für Unternehmensbewertungen, für Plattformen zu zahlen, wie sie sich auch verändern. Das macht dieser Plattformindex ja super transparent. Da werden wir gleich drauf kommen. Wir haben gerade einen ganz aktuellen Anlass. Du hast einen sehr interessanten Blogpost geschrieben auf deiner Seite zum Thema Wirtschaft nach Corona. Jetzt gibt es ja viel Gedanken über die allgemeine Wirtschaft und Corona, aber du hast es gerade vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit, die wir in unterschiedlichen Ökonomien haben, gerade im Punkto, also im Umgang auch mit den Plattformen. Magst du daraus so mal ein bisschen berichten, weil das ist ja so ein hochaktuelles Thema, was da so deine erstens, wie du zu diesen Gedanken gekommen bist und was so deine größten Takeaways daraus sind?
Ja, ich habe mal versucht, darüber nachzudenken, was passiert denn, sag ich mal, wenn Corona mal vorbei ist, oder wie verändert sich in Corona die Wettbewerbsfähigkeit, wie sieht die digitale Ökonomie danach aus, wer hat gerade Vorteile, wer spart sich gerade zu Tode, weil er nicht mehr in Technologie investiert, welche Geschäftsmodelle werden infolge der Corona-Krise einen Aufschwung erleben, also über die Tatsache hinaus, dass wir jetzt alle mehr online bestellen, die Frage, wer ist einfach gut aufgestellt für die Zeit danach, weil wir hoffen ja nur, dass es möglichst schnell vorbeigeht, aber wer bleibt jetzt zum Beispiel im Investitionsmodus und wer sagt sich, okay, wir haben all unser Geld in den vergangenen Jahren sozusagen zurück an die Aktionäre ausgeschüttet und andere haben es gespart und können jetzt investieren, ne? Wie zum Beispiel Facebook, die heute gerade angekündigt haben, für 5,7 Milliarden Dollar in Indien einzusteigen, oder Alibaba, die gerade verkündet haben, für 28 Milliarden Dollar Cloud-Infrastruktur zu investieren. Das sind so Dinge, ja. Da werden gerade Flöcke eingerammt für die Zeit danach, die ich sehr spannend finde.
Ja, man muss vielleicht nochmal allgemein sagen, für diejenigen, die noch nicht regelmäßig über Plattformen nachgedacht haben oder die vielleicht noch nicht so einen klaren Begriff davon haben, was Plattformen denn eigentlich sind. Plattformen gehören mit, also in fast allen Industriebereichen sind Plattformunternehmen, die teilweise die wertvollsten Unternehmen der Welt in unterschiedlichen Geografien. In unserer westlichen Wahrnehmung sind das vor allen Dingen die amerikanisch dominierten Plattformen, die wir so selbst nutzen und also als Konsument, also auch als Advertiser nutzen oder vielleicht auch als Unternehmen. Aber es gibt ja auch immer mehr asiatisch geprägte Plattformen, die ja auch in der letzten Zeit sehr, sehr große Wachstumsschritte und Marktdominanz aufgebaut haben in ihren jeweiligen Bereichen. Magst du vielleicht kurz für diejenigen, die jetzt noch nicht so firm in der Plattformökonomie sind, kurz nochmal ausholen und beschreiben, was du eigentlich meinst, wenn du über Plattformen sprichst? Mhm. Bitte.
Ja, Plattformen sind die Unternehmen, die quasi als Interaktionsprovider zwischen externen Anbietern und externen Nachfragern stehen. Das heißt, sie sind diejenigen, die eine Transaktion erst möglich machen. Und meistens sind sie es nicht selbst, die sie ausführen, sondern eben externe Anbieter und Nachfrager. Es ist aber eben viel mehr als nur ein klassischer Marktplatz. Diese Phase ist eigentlich vorbei, sondern es sind die Unternehmen, die sehr viele Vorteile aus den Daten ziehen, die sie aus diesen vielen Millionen Transaktionen auf ihren Plattformen generieren. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass sie meistens Ökosysteme aufbauen. Das heißt, sie bemühen sich sozusagen, verschiedene Partner in verschiedenen Konstellationen zusammenzubringen, diese unter diesen Netzwerkeffekte zu generieren, mit dem Ziel eben möglichst viel Transaktionsvolumen auf diese Plattformen drauf zu bekommen. Und das schaffen neben den Amerikanern, da hast du schon gesagt, in der Tat die Asiaten, Alibaba, Tencent, Ping An, ByteDance, kennt man eher als Mutter von TikTok, im Moment sehr, sehr gut. Das ist ein Markt, der rasant wächst und die nächste große Welle, die wir da bevorsehen, ist, glaube ich, die Übertragung dieser Business-to-Consumer-Plattformen auf die Business-to-Business-Welt. Das ist, glaube ich, das nächste große Thema.
Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Plattformen sind jetzt nicht nur auf die B2C-Welt, was wir dann immer sehen. Du hast ja schön beschrieben, die legen sich ja im Grunde zwischen einem Anbieter, den Pipelines und den Endkonsumenten und sind ja im Grunde ja wie Weichensteller für Marktanteile und für Profitpools. Es gibt natürlich jede Menge definitorische Fragen, die man bei Plattformen haben kann, aber im Wesentlichen, so um die Namen zu nennen, also die bekanntesten Plattformen sind ja, die erste Welle war so die GAFA, also Google, Apple, Facebook, Amazon, jeder mit einem etwas unterschiedlichen Geschäftsmodell, aber natürlich auch sowas wie Microsoft, die ja auch so mal unterschiedliche Geschäftsbereiche haben und Salesforce auf der einen Seite. Auch das, was du vorhin beschrieben hast, sie sammeln viele Daten verbessern ihr Geschäftsmodell auch ständig, ne? Dieses Flywheel, was jetzt auch im Marketing angekommen ist, ne? Das aus unterschiedlichen Aktionspunkten dann immer weitergeht. Ist dieses Playbook, kann man von diesen grundsätzlichen Playbooks von Plattformen, kann man da strukturell große Unterschiede erkennen zwischen dem Playbook der amerikanischen, US-amerikanischen Prägung und der asiatisch/chinesischen Prägung? Gibt's da fundamentale Unterschiede zwischen den Plattformen in Asien und in der westlichen Welt?
Nicht wesentlich. Also wir unterscheiden inzwischen vier Generationen von Plattformmodellen. Da richte ich mich an der Unterscheidung, die das MIT mal erfunden hat. Und das erste sind klassische Plattformen, die aber eher, sag ich mal, klassische Marktplätze oder einfache Marktplätze, die aber eher, sag ich mal, dumm sind, weil sie einfach nur Angebot und Nachfrage dorthin bringen und den Rest dem Zufall überlassen. Das zweite war Share Economy, auch die haben wir überwunden. Jetzt sind die modernen Plattformen in der dritten Generation, die eher ökosystemgetrieben sind. Und das vierte Thema, was jetzt dazukommt, ist das Thema künstliche Intelligenz, wie man es schafft, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eben mehr Informationen herauszuholen, die Daten besser zu verarbeiten, um zum Beispiel den Händlern, die dort irgendwas verkaufen wollen, sehr gute Analysen zu geben, welche Produkte sie denn künftig besonders gut verkaufen können. Also Predictive Analytics, das ist ein Riesenthema. Wenn man sich an diesen vier Generationen orientiert, dann stellen wir fest, dass bisher erst wenige Unternehmen in dieser vierten Generation angekommen sind. Es sind sehr oft Asiaten. Also wir stellen fest, dass asiatische Plattformen eher weiter fortgeschritten sind, nach unserer Auffassung eher führend sind, was den Entwicklungsstand angeht. Die Amerikaner sind ein bisschen dahinter. Die Europäer sind leider nach unserer Einschätzung ein ganzes Stück dahinter. Viele davon sind eher noch in der zweiten Generation und noch nicht wirklich in der dritten angekommen, was sie in diesem Moment nicht wettbewerbsfähig macht. Das ist im Moment ein Problem, weswegen der Anteil Europas an der Plattformwelt ja auch irgendwie bei 3% liegt und sich seit Jahren eigentlich dort nicht erhöht.
Ich finde, bevor wir noch mal kurz auf Europa gucken oder vielleicht auch auf Deutschland, ich finde diese Bewertung, die du machst, super interessant, weil das nochmal deutlich zeigt, wie weit das so vom eigenen Erfahrungswissen entfernt ist. Ne? Wir haben ja wenig im Alltag, wie auch als Unternehmen, haben wir ja, wenn wir nicht eine sehr internationale Ausrichtung haben, wenig Berührungspunkte mit den asiatisch geprägten Plattformen. Ich sehe es meistens auch immer nur aus den Börsenanalystenberichten und aus den rein quantitativen Zahlen. Aber viele von uns halten, glaube ich, immer noch die US-amerikanischen Plattformen für die führenden und für den Nabel der Welt. Und ich glaube, zwei Dinge sind mindestens merkenswert. A, dass Plattformbetriebssystem ist eins, was gekommen ist, um zu bleiben und geht nicht weg und entwickelt sich auch ständig weiter. Das heißt, ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass wenn wir jetzt gesehen haben, egal ob das im Handelsbereich oder im Mediabereich, ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu denken, dass wir da jetzt schon irgendwie ein Peak erreicht haben, ein Plafond, auf dem sich diese Plattformen jetzt ausruhen werden, sondern gerade US-amerikanische Plattformen sind ja auch schon sehr stark auch die Gejagten in vielen Märkten von den asiatischen Plattformen. Also jetzt nicht nur im Handel, die Amazon, Alibaba Welt, das ist ja schon fast offensichtlich, aber auch vermutlich im weiteren Technologien, also vielleicht im Mediabereich noch nicht. Aber wenn wir sehen, wie die amerikanischen Plattformen eher den asiatischen Plattformen hinterher eifern werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ja, also wir haben im Moment ungefähr 10% des Weltbruttoinlandsproduktes wird über Plattformen erwirtschaftet. Das MIT schätzt, das könnten auch so 40% werden, weil wir natürlich dort die ganzen B2B-Märkte noch vor uns haben. Die sind ja noch nicht wirklich in der Plattformwelt angekommen. Das heißt, wir stehen in der Tat noch am Anfang und der Entwicklungsdruck ist enorm hoch. Ich kenne kein digitales Geschäftsmodell, das sich so schnell weiterentwickelt wie das der Plattform.
Das finde ich spektakulär. 10%, vor allen Dingen, das sind ja 10%, die innerhalb, sagen wir mal, der letzten Dekade im Grunde entstanden sind, oder? Das ist ja jetzt noch nicht viel mehr, oder vertue ich mich da gerade? So, und bin mir ganz sicher, was du gerade sagtest, Wirtschaftsleistung oder Unternehmensbewertung?
Weltbruttoinlandsprodukt.
Ja, okay. Weil das ein anderer Effekt, den Plattformen ja auch mitbringen, ist, dass sie nicht nur, dass sie Umsatz auf sich vereinbaren, egal ob das jetzt GMV ist oder Innenumsatz, in jedem Fall ziehen sie aus jedem Markt die Marge aus den Pipelines zu sich. Das ist das auch eine universelle Regel? Also ist das zutreffend deiner Meinung nach?
Ja, das ist eigentlich ein Kernthema, das Plattformen natürlich auch beabsichtigen, ist natürlich sozusagen Margen an sich zu ziehen. Das gelingt ihnen natürlich im Moment ziemlich gut. Ganz simpel gesprochen, wenn man früher eine Pizza beim Pizzadienst bestellt hat, dann hat er 2 Euro an der Pizza verdient. Wenn man die heute bei einem Pizzalieferdienst bestellt, dann verdient der Pizzalieferdienst 1,80 und bei der Pizzabäckerei bleiben 20 Cent. Also das ist natürlich etwas, worüber man auch natürlich nachdenken muss, ob das so gewünscht ist.
Ja, das finde ich gerade aus der Unternehmensperspektive eine ganz wichtige Botschaft, weil Umsatzverschiebung, die kann jeder relativ schnell messen und die meisten haben ja auch, sagen wir mal, erstmal Umsatz plus vielleicht Kanalziele, aber dass die Margenverschiebung dann eine logische und die Abhängigkeit, wenn ich kein plattformunabhängiges Geschäft habe oder vielleicht nicht selbst die Chance habe, plattformähnlich zu werden, dann ist das ja eine sehr, sehr, sehr harte Konsequenz. Und Das verwirrt ja manchmal so ein bisschen, oder es verwirrt vielleicht nicht, aber es wird ja so manchmal ein bisschen vergessen, weil Plattformen in dem Moment, wo sie in ihrer Markteintrittsphase sind, ja in der Regel ihre Services zu nahezu also geben ja selten Kosten weiter. Ne? Wir haben ja jetzt sogar gerade dieses Phänomen, gerade heute oder gestern ist bekannt worden, dass Google wieder seine Shopping-Listings wieder umsonst macht. Hast du das verfolgt?
Das ist ja, ja, das habe ich gesehen. Das ist natürlich klar. Ganz viele Unternehmen werben inzwischen dort, wo der Kunde sozusagen seine Suche beginnt. Und das ist in 50% der Fällen mittlerweile Amazon und nicht mehr Google. Ja. Mit dem Ergebnis, dass sie natürlich enorm unter Druck stehen, was viele Werbeumsätze angeht. Das ist klar. Aber das ist typisch für eine Plattform. Man subventioniert die preiselastische Seite, sprich den Kunden, den Privatkunden, indem man ihm sehr günstig meistens Produkte anbietet. Was weiß ich, eine Taxifahrt bei Uber ist, glaube ich, heute noch in vielen Märkten subventioniert. Man zahlt als Kunde weniger als die Kosten, die Uber hat. Das Ziel ist aber natürlich sozusagen, diese Plattform erst aufzubauen. Das heißt, man holt sich dann das Geld eben auf der anderen Seite. Aber das sind Anlaufverluste, die aber ganz klar zu einem Plattformmodell dazugehören, weswegen Plattformen in der Regel ja auch erst nach 3, 4, 5 Jahren Gewinne erwirtschaften, was diese Modelle ja auch so kompliziert macht. Ne? Man muss einen langen Atem haben, um dort erfolgreich zu sein. Und den haben viele nicht. Und in der ökonomischen Krise, die wir im Moment so ein bisschen reinschlittern, wird das natürlich nochmal schwieriger, sich diese Zeit zu nehmen.
Ja, das ist ein super Stichpunkt, um auf Europa und vielleicht auch Deutschland zu gucken. Wenn man auf deine Charts guckt, wo so die wertvollsten Plattformen der Welt sind, da sieht man zwei große Bubbles und zwei sehr kleine. Die zwei kleinen sind Europa und Afrika. Was ist die Erklärung dafür, dass Europa im Plattformgeschäft fast nicht wirklich, also aus meiner Sicht nicht wirklich existent ist? Oder vielleicht stimmt das gar nicht. Also vielleicht sind die existent und man sieht sie nur nicht.
Na, sie sind nicht existent. Also zumindest habe ich nicht viel gefunden. Auch in den B2B-Märkten, by the way, das ja immer so unser Hoffnungsträger ist, sind wir nicht führend. Ne? Das sind ja also auf der Grafik sind vorwiegend B2C-Märkte, aber auch B2B liegen wir nicht vorne, da liegt Asien vorne. Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Uns liegt es vielleicht nicht im Blut, solche Geschäftsmodelle aufzubauen. Wer sich noch vielleicht ein bisschen zurückerinnern kann, dass wir 10 Jahre darüber diskutiert haben, ob Amazon jemals profitabel wird oder nicht, als sie schon längst mit dem Plattformmodell unterwegs waren und sich überhaupt nicht darum gekümmert haben, ob sie Gewinne machen, weil sie alles sofort investiert haben und dann irgendwann waren sie profitabel und seitdem sind sie quasi nicht mehr zu stoppen. Uns fehlt sehr oft die Geduld, so ein Geschäftsmodell auch durchzustehen und durchzufinanzieren. Und die Börse, muss man auch dazu sagen, die Börsen in Europa honorieren das nicht. In Amerika wird das viel stärker und auch in Asien viel stärker honoriert, wenn jemand sagt, ich bin ja auf so einem Modell unterwegs, Dividenden oder Aktienrücktraufprogramme braucht ihr oder Gewinne braucht ihr von mir nicht zu erwarten die nächsten Jahre. Ich gebe hier Vollgas, um möglichst schnell die relevanten Marktanteile zu holen, um diese Plattform hochzuziehen und dafür verzichte ich eben auf Dividenden und Gewinne. Und das kann man in Amerika und Asien besser machen als in Europa. Also es ist so eine Gemengelage mit keine Geduld, kein Verständnis des Geschäftsmodells und auch keine Honorierung an den Börsen. Das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir einfach in dieser Welt nicht wirklich eine Rolle spielen.
Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de/jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Schaut da mal rauf. Das wird, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun, meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software-as-a-Service-Anbieter machen wir ein Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden zum Beispiel, die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig gerade zu ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz zielgerichtet einzusetzen, so dass dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits deutlich wettbewerbsfähiger ist und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur, wir brauchen aber ständig wirklich erfahrene Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Es würde total helfen, wenn ihr mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing-Bereich, also im Digital-Marketing, gerne auch aus der Startup-Welt oder aus der Grown-Up-Welt. Vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst Hands-on-Erfahrungen habt und ein hohes Interesse an analytischen, methodischen Vorgehen. Wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den Hohen Bleichen mitten in Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank.
Ich würde gerne mit dir über den Plattform Index sprechen. Gerade jetzt, ich bin ganz großer Fan, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt ich ihn entdeckt habe, aber seit ich ihn kenne, bin ich ein ganz großer Fan, weil er neben der allgemeinen, sagen wir mal, wertvollsten Unternehmensperspektive, er sehr gut auch die Veränderung von Bewertungen von Plattformen darstellt. Und ich finde insbesondere das, was jetzt in den großen, ja fast erdrutschartigen Bewegungen der Börse im Rahmen der Covid-19 Krise gemacht hat, wie schnell sich dieser Index wieder erholt hat. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Wir nehmen heute den Podcast, was haben wir heute, den 22., 23., was für ein Datum, April auf. Und wenn ich das richtig interpretiere, ist der Plattformindex, also der Index, der im Grunde aus den führenden asiatischen und amerikanischen börsennotierten Plattformen gebildet wird, ist wieder im Grunde nahe seinem All-Time-Peak, also auf Vorkrisenniveau. Ist auch abgestürzt, ne? Ist ja auch Booking.com drin, glaube ich, gar nicht mit einem ordentlichen Gewicht. Und Booking.com ist, glaube ich, immer noch -30%, weiß ich, habe gar nicht mehr geguckt. Aber was ist deine Interpretation zum Plattformindex? Oder vielleicht möchtest du auch noch ein bisschen was über den Plattformindex sagen, um ihn zu erklären.
Kurz zur Erklärung, es sind da drin die meiner Meinung nach 15 besten Plattformaktien, und zwar alles Aktien der dritten Generation, ganz wichtig. Ne? Es sind halt eben sehr fortgeschrittene Plattformmodelle da drin. Alles, was drunter ist, möglicherweise pivotieren sie auch manchmal sich dort raus, ne? Weil sie irgendwie einen Move machen, der unserer Ansicht nach in die falsche Richtung geht. Dann fliegen sie auch raus, die Aktien. Aber sind die 15 besten. Wir werden das demnächst mal 25 aufstocken, um es breiter aufzustellen, weil auch immer mehr Aktien dazukommen und immer mehr in diese dritte oder vierte Generation kommen. Und ja, seit 2016 sind die quasi von 1000 Punkten auf 2600 Punkte gestiegen, während der DAX quasi auf der Stelle tritt in diesem Zeitraum, sich nicht bewegt hat, also der DAX 30. Also diese Schere zwischen digitalen Geschäftsmodellen und klassischen Pipeline-Geschäftsmodellen, die geht halt immer weiter auf, was sich an diesem Index ganz gut zeigt. In der Krise in der Tat, klar, sind Modelle wie Google und Facebook, die rein werbefinanziert sind, natürlich auch mit abgestürzt. Booking, logischerweise Reiseanbieter, ist mit abgestürzt, das ist vollkommen klar, aber es gibt auch, sag ich mal, im Plattformindex sind auch die Gewinner, ne? Also eine Amazon, eine Netflix zum Beispiel oder auch Microsoft, die inzwischen schon wieder über dem Jahresbeginn, dem Niveau am Jahresbeginn notiert sind, und zwar deutlich drüber, die haben den Index wieder mit hochgezogen. Also es sind sozusagen Gewinner und Verlierer da drin. In der Summe sozusagen hat es dazu geführt, dass der Index exakt jetzt wieder auf dem Niveau steht, bevor die Corona-Krise an den Börsen losging, nämlich dem 19. März, wenn der DAX immer noch weit unter diesem Stand liegt. Also da sieht man auch sozusagen, wem eine sehr schnelle Erholung zugetraut wird, wem zugetraut wird, als Gewinner aus dieser Krise mit einem überlegenen digitalen Geschäftsmodell rauszukommen ist, und wer möglicherweise viel länger damit zu knabbern hat.
Ja, solche werbefinanzierten Plattformen, inklusive wenn sie exklusiv werbefinanzierende, also Amazon hat ja auch mittlerweile ganz, ganz ordentliche Erlöse aus Werbefinanzierung, aber immer noch sehr handelsnahe Werbefinanzierung, deshalb glaube ich, bei denen wird das nicht so stark runtergehen, aber jetzt Google und Facebook ist klar. So eine Booking.com, in dem Moment, wo wieder gereist wird, gibt es doch aber eigentlich kein strukturelles, also geht das für Facebook und Google auch. Ne? In dem Moment, wo sich der Markt wieder normalisiert, diese Störung weitestgehend behoben ist, dann gibt es doch eigentlich keinen Grund, dass sie nicht zu ihrer alten Umsatz- und Ergebnisstärke zurückfinden, oder?
Nein, eigentlich nicht. Die Aktienkurse auch von der Booking haben sich wieder deutlich von ihren Tiefständen erholt. Also wir hatten einen Tiefstand, fast alle Aktien am 16. März. Seitdem ich habe das mal ausgerechnet, für die 60 größten Aktien, von den 60 größten sind 59 wieder deutlich gestiegen bis zu 90%. Also zum Beispiel eine Etsy hat seitdem, glaube ich, so 90% wieder zugelegt, seit dem Tiefstand der Börse. Also da wird jetzt durchaus erwartet, dass das keine strukturellen Verschiebungen sind, sondern halt natürlich in dem Moment war es klar, dass die ersten 2-3 Quartale ganz furchtbar aussehen werden bei Booking. Das ist vollkommen klar und deshalb ist die Aktie runter. Aber strukturell, wenn wir mal in die Zeit nach Corona denken, glaube ich, werden die sich sehr schnell wiederholen.
Ja, ich finde den Punkt ganz wichtig, weil mir begegnen immer wieder Menschen, die aus Hoffnung oder ich weiß nicht aus welchen Annahmen heraus immer denken, dass es auch mal eine Schwäche der Plattform geben könnte. Und ich sehe da immer wenig Mut aus dieser Pipeline-Perspektive, dass sich die Abhängigkeit von Plattformen durch eine Krise mildern könnte, weil für jede Krise, meine Hypothese wäre, dass auch in zukünftigen Krisen die Pipeline-Unternehmen, also die originären Ersteller einer Dienstleistung oder eines Produktes, dass die immer tiefer fallen werden und sich schlechter, langsamer erholen werden als die Plattform aus diesen mechanischen Gründen, die den Plattformen zu eigen ist. Ne? Also kein eigenes Inventory, hohe Flexibilität und eine verhältnismäßig gute Kosten-Umsatz-Relation, sehr schlanke Prozesse. Das aber immer nur, nicht den Mut irgendwie zu schüren, dass sich aus einer Pipeline-Perspektive, also aus der Sicht eines Werbetreibenden, eines Markenherstellers, eines Händlers, sich irgendwelche Schwächen dieser Plattform auftun werden, die den Markt irgendwie entspannen können. Also vermutlich ist auch das Gegenteil der Fall, oder?
Ja, ich sehe auch eher so, dass das Gegenteil der Fall ist. Amazon ist eigentlich schon fast systemrelevant, weil sie einfach die Menschen mit den Dingen versorgen, die sie jetzt brauchen. Oder auch andere Plattformen, die im Moment einen super Job machen, weil sie unfassbar viele Produkte bewegen, die wir gerade eben nicht oder die ganze Zeit eben nicht in den normalen Geschäften kaufen konnten. Insofern stärkt es eher die Position. Und es gibt ja auch ganz klar die Tendenzen, dass die Menschen, die jetzt sozusagen erstmals sich online eingekauft haben, dass sie das nach der Krise auch zum Teil beibehalten werden. Und sie festgestellt haben, es funktioniert, die Produkte kommen so an, wie man sie haben möchte und ich glaube, das wird eher sozusagen den Plattformen in die Hände spielen, auch wenn die das nicht so gerne hören, aber ich glaube, dass diese Hoffnung der Pipelines sozusagen, die ist, glaube ich, eine trügerische.
Ja, das bringt mich zu dem Thema, was auch jetzt in der Politik so langsam schon angekommen ist, der Marktkonzentration. Es gibt ja jetzt auch schon diverse, auch verhältnismäßig populäre Stimmen, die Zerschlagung von Plattformen fordern. Aber selbst so populäre Stimmen wie Scott Galloway, der hat ja im Grunde auch nicht die Hoffnung, dass diese Zerschlagung, wenn sie überhaupt stattfinden wird, irgendwie rechtzeitig kommen wird, um überhaupt wirklich noch dieser Marktdominanz auch wirklich irgendwie eine Besserung zuzuführen. Wie siehst du das Thema der Marktkonzentration und wird das aus deiner Sicht der Aufgabe gerecht diskutiert in Politik und Wirtschaft?
Naja, ich denke mal, dass diese Krise die Marktkonzentration eher noch mal steigern wird, weil natürlich gerade die Großen sehr tiefe Taschen haben, was weiß ich, eine Alphabet, eine Microsoft und eine Apple, die haben 100 Milliarden an Cash, ne, auf die sie zugreifen können, das bringt natürlich einen riesen Vorteil. Oder auch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass Facebook in dieser Zeit mal eben 5,7 Milliarden ausgeben kann für den Markteinstieg in Indien. Das kann sich natürlich kaum jemand sonst leisten. Das heißt, die werden natürlich im Moment aktiv und werden ihre Position eher ausbauen. Ob es zu diesen Tech-Slash, sozusagen den Rückschlag, den die Politik macht, dazu kommt, weiß ich nicht. Man muss natürlich dann aber auch klar sagen, dass ein hoher Marktanteil jetzt nicht zwingend was Schlechtes ist, ne? Wenn sie diese, das ausnutzen zum sozusagen und haben überhöhte Preise, also wie das man früher mit dem Monopol verbunden hat, dass man seine Marktmacht ausnutzt und irgendein abkocht oder so, das ist ja bei den Marktplätzen so nicht zu sehen. Wenn sie natürlich ihre Marktposition ausnutzen, dann sollen sie auch dafür bestraft werden, das ist vollkommen klar. Aber mir ist diese Argumentation, die haben einen hohen Marktanteil, die müssen zerschlagen werden, das ist mir einfach zu billig. Ne? Also wenn, dann muss man ihnen dann klar nachweisen, dass sie denn ihre Marktmacht missbrauchen, dass sie Preise höher festsetzen, als sie in dem Wettbewerbsumfeld festgesetzt wären. Das wäre okay, aber ansonsten ist für mich diese simple Kausalität, hoher Marktanteil gleich Marktmissbrauch, gleich wir müssen zerschlagen, das funktioniert den Plattformmärkten nicht. Das hat das Kartellamt ja auch längst gemerkt, dass man diese Märkte eben anders betrachten muss. Die gucken sich das natürlich auch genau an, aber so dramatisch groß, dass sie jetzt sehe ich die Gefahr, dass die jetzt alle zerschlagen werden, im Moment nicht.
Ja, ja, stimme ich das so, je nach Gefahr, ne? So, Gefahr aus der Plattformsicht, viele würden sich es ja wünschen, wenn das passieren würde. Aber es gibt ja, das ist ja das, auch das Prinzip der teilweise ja lupenreinen Versteigerungsprinzipien, dass gleiche Zugangsbedingungen für alle herrschen. Und das, was eigentlich die Verzerrung zu der alten Welt darstellt, ist, dass diese Plattform so enorm hohen Zulauf von Nutzern haben, das müsste man praktisch gegen den Willen der Nutzern auch regulieren. Ne? Ich meine, wenn die Politik das so ähnlich reguliert, wie damals die Datenschutznovellen reingetragen werden, die im Grunde jetzt zum Beispiel im Mediageschäft ja im Grunde im Nachhinein ein Riesengeschenk für die zwei, drei internationalen Plattformen waren. Also ich glaube, es hätte keinen schnelleren Weg gegeben, dass plattformunabhängige Digital-Publishing-Ökosysteme schneller kaputt zu machen, als die ungewollte Deregulierung oder Regulierung durch die Datenschutznovellen, aber ist vielleicht ein anderes Thema. Die CapEx der Plattform, also das, was die Investitionsfähigkeit und die Investitionsbereitschaft dieser Plattform, ist ja auch das analysierst du auf deinem Blog sehr interessant, die ist ja auch sehr unterschiedlich, die ist ja erstmal für meine Fürheit erstaunlich hoch, je nachdem, womit man es vergleicht, aber da ist ja auch viel Unterschied in den unterschiedlichen Ausprägungen zwischen den asiatischen, also jetzt vor allen Dingen Alibaba und den Klassikern, also aus der GAFA-Welt. Erwartest du, dass die CapEx der Plattform sich jetzt mittelfristig abschwächt, auf dem gleichen Niveau bleibt oder vielleicht nach der Krise sogar auf ein höheres Niveau als vor der Krise steigt?
Ja, also von Alphabet gab es ja schon die erste Ankündigung, dass die auch jetzt mal ein paar Investitionen zurückstellen. Gut, die sind auch mit Abstand sozusagen die am meisten investiert haben in den vergangenen Jahren. Also die Kurve ging schon am steilsten nach oben. Also ich glaube schon, dass das, je nachdem wie lange das anhält und wie stark das sozusagen die Wirtschaft auch beeinträchtigt, muss ja damit rechnen, dass es noch ein paar Monate oder vielleicht sogar ins nächste Jahr hinein dauert, dass natürlich auch die Plattformen da ein bisschen zurückstehen, ein bisschen zurückkommen von dem hohen Niveau, das sie haben, aber auch nicht allzu sehr, weil sie natürlich ihre Wahnsinns Cash-Reserven, die sie haben, die können sich jetzt natürlich auch einsetzen dafür und ihren Vorsprung ausbauen. Und insofern glaube ich, werden sie jetzt nicht alle sagen, okay, wir ziehen jetzt alle diese Zukunftsinvestitionen zurück, weil alle davon ausgehen, dass das jetzt eine vorübergehende Krise ist, die jetzt nicht uns viele Jahre beschäftigt, sondern vielleicht im nächsten Jahr dann vorbei ist und man dann wieder sozusagen auf den normalen Pfad einschwenkt. Und ich kann mir vorstellen, dass die weitgehend on track bleiben, weil sie natürlich auch viele Dinge haben, die sie investieren. Ne? Also Cloud-Infrastruktur zum Beispiel ist etwas, das kostet Geld. Ne? Und da bleiben sie, glaube ich, auch dabei.
Und das tun die ja nicht aus Altruismus, sondern das tun die ja, weil sie ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Plattformen oder vielleicht auch Alternativsystemen zu Plattformen weiter ausbauen wollen oder weiter festigen wollen, nicht? Das ist ja etwas, du nanntest das vorhin, ne? Die Facebook, die 5,7 Milliarden, die Alibaba-Investitionen, die Cloud-Services, das ist ja im Grunde, um auch auf Amazon, Google, Microsoft-Seite weiter auf Augen
höher irgendwie mitspielen zu können.
Das genau, heißt, wir haben ja bei den Cloud-Services in den USA eben Google, Microsoft und Amazon, die sich da auf hohem Niveau bekriegen und Alibaba investiert sehr schnell, um da aufzuschließen. Noch sind sie nicht ganz da, aber sind da sehr, sehr aktiv. Auch Tencent ist da sehr aktiv, hat im letzten Jahr, glaube ich, eine 10 Milliarden Investition angekündigt für Europa. Also ich glaube, dieses Thema oder dieser Wettbewerb oder diese Investitionen in diesen Markt, die bleiben bestehen, weil alle wissen, das ist der Zukunftsmarkt und es ist natürlich sehr wichtig, da vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube nicht, dass einer von denen da jetzt großartig nachlassen wird.
Genau. Und diese Investitionsfähigkeit, diese Investitionsbereitschaft, die erstreckt sich ja in der Regel auf alle Geschäftsbereiche, wo diese Plattformen entscheiden, dass sie weiterhin aktiv sein wollen, wettbewerbsfähig sein sollen. Das ist ja oft so, dass sie manchmal ja auch eine Aktivität dann wieder einschlafen lassen. Das hat sie ja auch bei Google, teilweise bei Facebook und hat es ja bei allen schon mal gegeben. Aber dort, wo die Plattformen sich entscheiden, wettbewerbsfähig und natürlich wachsen zu wollen, dort investieren sie ja auch. Und deshalb kommen ja auch so relativ schnelle neue Geschäftsmodelle so schnell auf den Markt, wie zum Beispiel auch das Werbegeschäft dieser Plattform. Ne? Also klar, diejenigen, die Kommunikation mit Endkunden 1.0 seitig eingebaut hatten, wie Facebook und vor allen Dingen auch Google, da ist das klar. Aber ich fand es sehr beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit zum Beispiel Amazon sein Mediageschäft, also Erlöse durch Werbefinanzierung aufgezogen hat und auch ständig weiterentwickelt hat. Und vermutlich werden wir noch weitere sehen. Wollen wir jetzt drüber sprechen, wie die Plattformen jetzt den digitalen Werbemarkt dominieren und auch gerne deine Sicht erfahren, wie sich das weiterentwickeln wird und vielleicht was auch die aus einer deutschen Perspektive für Marktteilnehmer oder vielleicht auch für deutsche Plattformen, was da Möglichkeiten sind, dieser Entwicklung zu begegnen. Du hast einen sehr schönen Start über die Umsatzbedeutung der großen Plattformen gemacht. Was man oft nicht so sieht neben der Google, Facebook und Amazon Welt ist, wie groß Alibaba auch schon in dem Mediageschäft ist. Ne? Das ist immer noch sehr, sehr Retail, also sehr verkaufsnahes Media, ne? Also PPC-Geschäft, also absatzförderndes Geschäft, du nennst das Retail-Media-Geschäft. Werden wir da noch mehr sehen? Also ist das etwas, was sich noch weiter beschleunigen wird?
Naja, Alibaba ist ja eigentlich der Erfinder dieser Gattung. Ne? Die machen also nach Schätzung, sie weisen das nicht richtig auf, sie verstecken das so ein bisschen in anderen, unter anderen Positionen, aber sie haben nach Schätzung von Marktforschern ungefähr 30 Milliarden Umsatz mit Retail Media gemacht. Insofern sind sie eigentlich sogar weltweit führend. Amazon ist derjenige, der das eigentlich lange missachtet hat. Das war denen irgendwie nicht wichtig genug oder nicht groß genug. Und sie sind so vor ungefähr 3 Jahren sind sie auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte mehr drin stecken, ne, als nur Peanuts. Und seitdem fahren sie das ja sehr, sehr massiv hoch. Also letztes Jahr, ganz präzise weisen sie es nicht aus, gibt so einen Posten in der Bilanz, der nennt sich anderes, das sind aber wesentlichen Werbeeinnahmen, der lag bei 14 Milliarden Dollar. Das ist schon manchem sein Ganzes und wir sehen jetzt natürlich auch, dass andere Plattformen oder Marktplätze da jetzt hinterhergehen, also Zalando ist auf diesen Weg hat sich auf diesen Weg gemacht, Otto Retail Media ist inzwischen auf diesem Weg, also das haben inzwischen alle Plattformen erkannt, dass da relativ viel Geld liegt, weil man eben die Werbung sozusagen exakt in dem Moment dem Kunden vor die Nase hält, wenn der sowieso im Kaufmodus ist und sowieso mit der Absicht gekommen ist, ein Produkt zu kaufen und näher kann man dem Kunden nicht kommen als eben in diesem Moment und das bauen inzwischen alle aus und das ist natürlich langfristig, glaube ich, eine sehr lukrative Geschichte, auch wenn man nicht nur jetzt Performance-Marketing macht, also nur sozusagen den Abverkauf damit forciert, sondern auch guckt, ob man diese Plattformen Richtung Inspirationsplattform ein bisschen umbaut, dass Markenwerbung dort eine größere Rolle spielt, dass man also nicht nur da hinkommt und sagt, so, ich kaufe jetzt das oder ich komme jetzt mit dem festen Willen, genau das Produkt zu kaufen, gebe es in die Suchmaschine ein und 3 Klicks später habe ich es gekauft, sondern dass man sich da auch da ein bisschen inspirieren lässt und das ist, glaube ich, etwas, was so die nächste Welle ist, dass wir eben zu diesem Performance-Marketing-Ansatz eben Brand Advertising Thema auf den Marktplätzen mit dazukommt.
Ja, und man könnte jetzt auch die Perspektive haben, dass
dass die Abspielorte gar nicht mehr auf die Marktplätze begrenzt sind, sondern dass auch die Daten, die Targeting-Punkte auch entweder auf eigenen anderen Plattformen ausgespielt werden, also wie zum Beispiel jetzt bei Amazon auf Amazon Prime, also gerade für Markenkommunikation, genau wie du sagst, ne, nicht so sehr Performance Lower Funnel, sondern eher für inspirierende Kommunikation auf den medialen Plattformen. Also Amazon Prime ist ja auch einer, ne, ich weiß nicht, wie viel europäische TV-Sender in das europäische Amazon Prime reinpassen würden. Oder auch auf anderen, so ähnlich wie in der Google-Welt auch, ne, die Datenpunkte zu nehmen, um auf weiteren Publisher-Plattformen die Konsumenten anzusprechen.
Ja, das ist natürlich, das hat, glaube ich, Alibaba eher erfunden, weil sie natürlich sehr viele sozusagen auch Filme auch haben, die mit verknüpft sind. Die wissen genau sozusagen, wer hat in welchem Film welche Werbung gesehen oder welches Produkt, ne, und können sozusagen diese Daten in Echtzeit austauschen und sagen, der hat das in dem Film gesehen, den hat er gestern gesehen, dann zeigen wir ihm heute diese Werbung. Ne? Also da kann man sehr gut sozusagen auf der eigenen Plattform das gegeneinander ausspielen und miteinander abgleichen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut.
Ja, das finde ich hochinteressant. Ich habe jetzt natürlich wenig Erfahrung mit Alibaba, auch unsere Kunden. Also man muss schon sagen, die Amazon Plattform als neue Budgetgewinner ist einer der Maschinen, die am meisten Budget aus sich ziehen, gar nicht nur aus den bestehenden PPC-Budgets, also insbesondere aus der Google-Welt, das ist natürlich klar die größte Verschiebebahnhof, sondern mittlerweile auch für Branding-Budgets, was ich vor ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten habe. Aber Alibaba habe ich vielleicht naturgemäß gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Wie siehst du solche eher Streaming-orientierte Plattformen, also die Subscription-Modelle à la Netflix und jetzt später vielleicht auch mal Disney? Denkst du, dass die neben der Subscription auch noch Erlöse aus Kommunikation, also aus Werbefinanzierung reinziehen werden? Und wenn ja, wann ist da der wahrscheinliche Zeitpunkt?
Ja gut, Netflix hat sich ja da, glaube ich, davon distanziert, dass sie das erstmal nicht machen wollen. Spotify ist da ja voll drin, haben ja, glaube ich, gerade gestern oder heute das Thema Podcast-Vermarktung auch gestartet. Und ja, es liegt natürlich nahe, sozusagen diese beiden Themen Media und Werbung zusammenzuführen. Ne? Und sagen, wenn wir die Plattform sind für attraktive Inhalte, dann liegt es ja auch nahe, dort zu werben. Insofern glaube ich, ist dieser Trend oder dieser Vorteil, der darin liegt, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, auf Dauer ausgelegt und werden wir künftig noch deutlich mehr sehen.
Ja, das ist auch etwas, was ja sehr margenstark ist. Ne? Das sind ja lupenreine Deckungsbeiträge, ne? Zusatzerlöse, die dann auch gerade wieder bei den hohen Wettbewerb, auch gerade auf der CapEx-Seite wieder frische Munition reinspült. Ne?
Ja, absolut. Ja. Aber Spotify macht das ganz gut. Ja.
Ja. Wie denkst du, was sind Beobachtungen, du bist ja auch viel in der Wirtschaft unterwegs, diese Phänomene, die du ja so treffend analysierst und präsentierst, was ist deine Erfahrung, wie wird das aufgenommen? Also wird die Relevanz von Plattformen, egal ist ob in der Primärwirtschaft oder in diesem Segment der Werbemedia-Welt, hast du das Gefühl, dass diese Bedeutung, diese erdrutschartige Veränderung, die jetzt schon stattfindet und noch weiter stattfinden wird, hast du das Gefühl, dass das ausreichend verstanden und entsprechend reagiert wird?
Sagen wir mal so, man ist sich der Bedeutung mittlerweile schon bewusst. Man tut sich noch ein bisschen schwer, selber solche Modelle aufzubauen. Also viele sind ja irgendwie als Anbieter oder Nachfrager auf Plattformen aktiv, aber selbst Plattformen aufzubauen, da sind wir noch deutlich hinten dran, aus den eben geschilderten Gründen, dass es eben schwierig ist und lange dauert und durchaus lange Investitionsphase braucht. Was wir gucken müssen, ist ja, dass wir jetzt in dieser zweiten Phase der Plattform, was vorwiegend B2B-Plattformen werden, da müssen wir schon gucken, dass wir, sag ich mal, mit mehr Wucht auch rangehen. Da genügt es nicht, dass irgendwie mal als ein Spin-off von irgendeinem Konzern mal 20 Leute so ein bisschen Plattform bauen und auf einmal feststellen, hupsa, in China ist ein Player im selben Umfeld mit einem Funding von 400 Millionen und 500 Leuten an Bord. Ne? Genau die Situation haben wir nämlich in vielen Märkten gerade, dass genau dort sehr, sehr viele B2B-Plattformen schon eine Größe erreicht haben, die wir noch lange nicht haben. Ne? Und das ist, glaube ich, im Moment die gefährliche Situation, dass wir glauben, bei B2B alles aufzuholen, aber nicht genügend investieren, um tatsächlich dort mitzuhalten. Insofern ist die Landkarte der B2B-Plattformen, die wir gerade erarbeiten, die sieht jetzt für Europa auch nicht so wahnsinnig rosig aus, weil eben viele Märkte sozusagen stärker von Asien adressiert werden oder von asiatischen Unternehmen adressiert werden, als wir es hier tun. Und eben da reicht es nicht, 20 Mann im Corporate Accelerator darauf zu setzen. Das müssen 200 werden, um das Thema groß zu machen.
Ich ahne, was du meinst, ja. Die vierte Generation der Plattform, wie du es eingangs beschrieben hast, die wird ja auch sehr stark von künstlicher Intelligenz, von Predictive Analytics sich speisen. Siehst du da eine Chance, dass da die europäischen oder gar deutschen Player oder Lieferanten eine bessere Marktposition haben, oder ist der Drops auch gelutscht?
Ja, künstliche Intelligenz ist ja schon ein Thema, in dem wir Deutschen gut sind, ne? Zumindest was die Forschung angeht. Wir haben gute Lehrstühle, das ist keine Frage. Wir haben auch sehr gute Leute, die sich damit beschäftigen. Also da ist durchaus noch Potenzial da. Nur auch hier können wir nicht ewig uns darauf ausruhen, dass wir gute Forscher haben und die viele Paper schreiben, sondern wir müssen das in Produkte umwandeln. Und das ist eher, sag ich mal, ein klassisches Problem, das wir haben, dass wir dort die Produkte eben nicht sozusagen aus dem Wissen die Produkte nicht ableiten können. Und da muss jetzt relativ schnell auch dort investiert werden, wozu die Krise jetzt natürlich gerade zur Unzeit kommt, weil man dort eben eher spart als investiert, um eben dort die Vorteile, die wir noch haben, auszuspielen. Ich denke, das können wir noch holen, aber da können wir keine 3 Jahre mehr warten. Da geht gerade die Post ab und da müssen wir uns jetzt anstrengen.
Gibt es etwas, was du den Pipelines, also diejenigen, die aus der Plattformperspektive, aus der Sourcing-Seite dieser Plattform unterwegs sind, was du denen raten kannst, wie sie sich am besten aufstellen können, um der nächsten Welle der Plattformökonomie ausreichend zu wappnen?
Ja, Plattformen zu ignorieren ist irgendwie, glaube ich, eine schlechte Strategie. Das, man ist jetzt in einem sehr, sehr hochkonzentrierten Nischenmarkt der Luxusanbieter, dem alle zu Füßen liegen. Dann ja, ne? Dann kann man das vielleicht durchhalten, aber das ist eher die Ausnahme. Die meisten sind eben nicht in dieser besonderen Situation. Nein, ich glaube, jeder sollte eine Plattformstrategie haben, zu sagen, wenn ich einen asiatischen Markt erschließen will, dann sollte ich mir eine Alibaba-Strategie zurechtlegen und sagen, wie kann ich das denn nutzen für mich? Ne? Und nicht nur einfach sagen, wie sie gut oder böse ist, sondern wie kann ich das für mich nutzen? Wo macht es Sinn, Produkte über die zu verkaufen? Ne? Was Alibaba im Moment macht, ist ja quasi, sie ebnen den Weg von West nach Ost, also von Europa nach Asien. Sie helfen europäischen Herstellern, ihre Produkte auf dem riesigen asiatischen Markt zu verkaufen. Und das ist ja eigentlich sozusagen, das müsste ja gerade in diesen Zeiten, die jetzt sozusagen, in denen vieles in Bewegung ist oder beziehungsweise erstmal nicht in Bewegung und dann wieder in Bewegung kommt, hoffentlich, in diesen Zeiten wird es, glaube ich, sinnvoll sein und notwendig sein, sich dort eben auch vielleicht neue Partner zu suchen und neue Absatzmärkte zu erschließen. Und das geht, glaube ich, nicht einfacher als über Plattformen und das eben auch in der B2B-Welt. Und das haben jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen alle gemerkt, die eben keinen Online-Vertrieb haben und keine Messen mehr stattfinden, dann fallen sozusagen Möglichkeiten, Produkte zu verkaufen, fallen weg. Und dann suchen alle sozusagen Äquivalente in der Online-Welt. Ne? Und da können Plattformen natürlich sehr gut funktionieren. Jetzt nicht bei jeder Spezialmaschine, aber bei ganz, ganz vielen Produkten funktioniert das schon. Und das ist jetzt, glaube ich, die Zeit, sich damit mal zu beschäftigen und zu gucken, wie man denn Abnehmer eben woanders akquirieren kann über diese Wege.
Ja, Großartig. Ja, und im Grunde haben wir ja alle Pipelines haben ja ähnliche Rahmenvoraussetzungen. Ne? Das Plattformgeschäft ist ja, das ist ja noch keine über drei Dekaden etablierte Welt, sondern eine Welt, die ja in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist, aber insbesondere in den letzten 10, 5 Jahren richtig an Geschwindigkeit zugenommen hat. Und die Spielregeln, also du sagst ja, ne, eine Plattformstrategie, aber die Strategie dann in Operations umzusetzen und auch übrigens auch über die Konsequenz nachzudenken, welcher Umgang mit einer Plattform, welche Konsequenz, also sei es absatzseitig, ergebnisseitig oder auch prozessual, das ist ja nichts, wo es nicht auch schon Beispiele gibt, wo Unternehmen das sehr, sehr gut beherrscht haben oder weiterhin noch beherrschen.
Klar, gibt es einige, die das sehr virtuos spielen. Da im Moment führt eine Plattform dazu, dass der Wettbewerb natürlich auch steigt. Ne? Ganz viele asiatische Händler schaffen es, über Amazon in Deutschland zu verkaufen. Ne? Also ich glaube, ein Drittel der Amazon-Händler hier sind chinesische Anbieter. Warum soll uns das nicht umgekehrt gelingen?
Ja, also sozusagen von besten Sehr schön. Ja. Genau. Und da hilft ja auch kein Jammern. Also auch wenn es vielleicht immer noch Ungerechtigkeiten gibt, sei es auf der Steuerseite oder was, aber
ja, also
darf den Grundeffekt nicht verwischen. Ne?
Nee, ich meine, das ist natürlich ein Nebeneffekt, aber da sind die Politiker gefordert, die sollen ihre Steuern zahlen wie andere auch, fertig. Ja, also das ist, da muss halt die Politik sozusagen diese Löcher mal schließen.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Super. Holger, meine Abschlussfrage. Wie hältst du dein Wissen frisch?
Im Moment am Schreibtisch. Ich lese jeden Tag mindestens eine Stunde. Sehr viele asiatische Quellen, amerikanische Quellen, um zu gucken, was da los ist. Weniger deutsche oder europäische Quellen. Gerade in Asien gibt's immer sehr viel zu entdecken, auch Neues, was wir bisher überhaupt noch nicht auf dem Radar hatten. Da tauchen immer wieder Unternehmen auf, die ich erstmal entziffern muss, wie die heißen, bevor ich die man einfach nicht kennt und die sind irgendwie 5 Milliarden wert oder so. Ne? Also aus dieser Plattformwelt. Das ist für mich auch das spannende Neue. Im Moment nur am Schreibtisch, sonst bin ich auch viel unterwegs auf Konferenzen und rede mit den Leuten das ist eigentlich keine Secret Source, das ist, ich glaube, Kommunikation mit anderen Menschen ist das Beherrschende. Ich glaube, da gibt es kein geheimes Rezept, außer fleißig lesen und ich twitter ja auch viel von den Geschichten, die ich so aufschnappe. Ich bin eigentlich jeden Tag eine spannende Geschichte, die ich dann einmal durch die Welt poste da bin ich immer noch so ein bisschen Journalist.
Ja, super. Du, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, also ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass du auch zum Jahresende ein neues Buch herausbringen wirst und dass du auf deinem Blog kann man ja, glaube ich, schon einiges sehen zum Thema. Ist das Künstliche Intelligenz? Ist das neue Buch? Oder ist
das genau, das neue Buch zusammen mit Professor Buxmann aus Darmstadt machen wir sozusagen ein Buch darüber, wie KI in Deutschland eingesetzt wird. Und das zweite große Projekt, in dem ich arbeite, ist sozusagen den Plattformindex mal als Börsenprodukt tatsächlich mal aufzulegen. Und das ist nicht so einfach. Da gibt es ja gewisse Regularien, die man da erfüllen muss. Das ist etwas, was ein bisschen dauert. Aber ich hoffe, dass mir das in diesem Jahr zusammen mit ein paar Partnern gelingt. Und das könnte nochmal spannend werden.
Super. Ich kann nur als heißen Tipp sagen, deine Seite Netzökonom mit OE. .de, da findet man alle Links zu den Blogartikeln, aber auch zum Plattformindex. Kann ich nur sehr empfehlen. Hast du noch eine Quelle für mich, wie ich, wo ich nur der maximal der englischen Sprache mächtig bin, wo ich mich über den asiatischen Plattformmarkt, gibt es da Quellen in englischer Sprache, die du weiterempfehlen könntest?
Es gibt Kaijin, das ist eine sozusagen das Bloomberg Asiens. Mit sehr vielen Berichten auch zur Tech-Welt und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, aber die Seite ist gut.
Ja, sonst packen wir es in die Shownotes und in die Social-Media-Kommentare bei LinkedIn. Super. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, Holger. Vielen Dank. Ich wusste, dass das super spannend ist, aber du hast also du hast mir großes Geschenk gemacht mit deiner Sicht auf diese Plattform. Ich hätte große Lust, das bald mal fortzusetzen. Gerade weil jetzt so viel Bewegung durch die Krise ist. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank.
Über das Thema können wir jederzeit gerne weiterreden. Danke dir auch.
Großartig.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.